Liebe Brüder und Schwestern, versteht man mich gut? Ich hoffe, jetzt geht es besser. Wenn es also nicht verständlich ist da hinten, dann bitte melden. Wir sind heute ein etwas kleinerer Kreis, wie Sie alle schon festgestellt haben, weil unsere fast gesamte oder der größte Teil wenigstens unserer Hausgemeinde, wie bekannt, ihre diesjährige Wochenendfreizeit im christlichen Erholungsheim Teuchelwald in Freudenstadt gerade über dieses Wochenende abhält. Sie sind am Freitagnachmittag gefahren und kommen, so Gott will, heute Nachmittag wieder zurück. Wir hoffen sehr, dass es trotz der Wetterverhältnisse ohne Schwierigkeit geht und denken gerne innerlich im Gebet an die Versammlungen und Gruppengespräche, die dort stattfinden. Ich habe auf alle Fälle den Auftrag, von allen herzlich zu grüßen, insbesondere von unserem lieben Hausvater Bruder Erich Luban. Wir wollen zu Beginn unserer Morgenversammlung miteinander singen aus dem Liede Nummer 313, die Strophen 1 bis 4. Lied Nummer 313, 1 bis 4. Wir befinden uns, wie Sie wissen, mitten in der 398. Geschwisterkonferenz, die unter dem Thema steht, die Entwürfe des Herzens. Als ich vor ziemlich genau 22 Jahren auf langen Wanderungen in Arosa mit unserem geliebten Bruder Arthur Muhl zusammen während einer dortigen Konferenz dieses Thema einmal immer wieder ihm verlangte und auch reichlich aus dem Worte ganz neue Blicke geschenkt bekam, da habe ich ihm gesagt, du, das musst du unbedingt niederschreiben. Das ist eines der zentralsten Themen für einen glaubenden Menschen, der zu denken nicht aufgehört hat. Und das wollen wir ja nicht, das sollen wir ja nicht. Wir bekommen ja den Denksinn Christi Jesu, dass wir in weitere neue Dimensionen hineindenken können. Und das geht nicht, wenn nicht die Anfangsgründe geordnet sind. Und dazu gehört die Frage des freien Willens. Und darum ist dieses Thema, die Entwürfe des Herzens, uns auf der letzten Brüderkonferenz wieder so wichtig geworden. Und keiner hat nach meinem Dafürhalten solche Einblicke da geschenkt bekommen, wie gerade unser lieber Bruder Arthur Muhl. Darum darf ich immer wieder auf das Schriftchen hinweisen, das aufgrund dieser penetranten Bemühungen meinerseits von ihm dann auch wirklich in den 2 Jahren darauf zu Ende gebracht und dann von uns hier seinerzeit gedruckt werden durfte, und er hat in der Zwischenzeit eine Neuauflage gemacht. Es liegt also, soviel ich weiß, auch noch oben in ausreichender Zahl auf dem Tisch, und es ist gar nicht teuer. Was kostet es? Wie viel?
4 Mark.
Also ich kann nur empfehlen, nehmt es euch mit, es gibt Antwort auf eine ganz zentrale Frage, nämlich die Frage des freien Willens. In den Abendstunden hat unser lieber Bruder Arthur Muhl dann ein zweites wichtiges Thema uns jeweils noch vorgetragen, nämlich Blicke in die Zeit unter den biblischen Gesichtspunkten und Offenbarungen, die uns gerade zum Überblicken des ganzen heilsgeschichtlichen und damit weltgeschichtlichen Zeitraumes gegeben sind. Und in diesem Thema wird er auch heute Morgen fortfahren. Und darum darf ich lesen aus Daniel 9, die Verse 23 bis zum Ende. Daniel 9, Vers 23. Im Anfang deines Flehens ist ein Wort ausgegangen, und ich bin gekommen, um es dir kundzutun. Denn du bist ein Vielgeliebter. So merke auf das Wort und verstehe das Gesicht. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen, und das Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören, und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Und bis ans Ende Krieg, Festbeschlossenes von Verwüstungen. Und er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Woche. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und wegen der Beschirmung der Gräuel wird ein Verwüster kommen, und zwar bis Vernichtung und Festbeschlossenes über das Verwüstete ausgegossen werden. Soweit. Wir beten. Lieber Vater, was wir hier in Händen halten und worum wir uns heute Morgen versammelt haben, ist das Köstlichste, was es auf dieser Erde gibt. Dein Wort. Dein Logos. Denn dieses Wort ist Leben. In diesem Wort begegnest du uns selbst durch deinen Heiligen Geist. Und nichts anderes hat uns hierher gezogen. Denn menschliche Weisheit irrt. Du hast uns auch heute Morgen einen Segen bereitet. Dafür danken wir dir. Bitte tue nun unsere Herzen auf und unsere Augen auf. Lass solche, die hier sitzen und die noch kein Leben aus Gott in ihrem Herzen tragen, durch das Wort der Verkündigung ins Leben gezeugt werden. Das Glauben entstehe. Und wo Leben ist, da mach es überfließender. Da lass uns solche sein, von deren Leibe wirklich Ströme lebendigen Wassers fließen. Herr, wir rechnen mit dir als der Wirklichkeit aller Realitäten, die es unter und über den Himmeln gibt. Und dein Wort ist die direkte Kunde von dir, durch deinen Heiligen Geist bereitet, aufbewahrt, uns in die Hände gelegt und verständlich gemacht. Und so haben wir Grund jetzt, stille zu werden, alles andere in uns zum Schweigen zu bringen, damit du reden kannst durch dein Wort. Und das tu auch in all den anderen Versammlungen heute Morgen, deren es Hunderttausende auf dieser Erde gibt, auch die Versammlung unserer lieben Geschwister droben in Freudenstadt, auch die Versammlung, die da oder dort, hier am Dorf, drüben im Krankenhaus und im ganzen Lande und auch jenseits unserer Grenzen, vor allem mit den Ostländern, heute Morgen im Verborgenen oder offiziell stattfinden. Bewahre, segne, tritt unter sie, durch deinen Christus, du Vater des Alls. Wir preisen dich im Namen dieses Herrn, Jesus Christus. Amen.
Liebe Geschwister, bevor wir auf Daniel 9 eintreten, beachten wir zuerst Vers für Vers die Aussagen Jesu in Matthäus 24. Matthäus 24. Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg. und seine Jünger traten herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Sehet ihr nicht alles dieses? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberge saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und sprachen, und jetzt freue ich mich, dass es den Jüngern geschenkt war, eine sehr einfache, kurze, aber auch klare Frage zu stellen. Eine zwei- bis dreifache. Sage uns, wann wird dies sein? Erstens. Zweitens. Und was ist das Zeichen deiner Ankunft? Zweitens und drittens, das Zeichen der Vollendung dieses Zeitalters. Wann wird das sein? Welches ist das Zeichen deiner Wiederkunft und das Zeichen des Endes dieses Zeitalters? Wie üblich beginnt Jesus in der damaligen Gegenwart mit seiner Antwort, indem er zu ihnen spricht: Sehet zu, dass euch niemand verführe. Jetzt kommt das Persönliche, bevor wir uns mit anderen Dingen befassen und anderen Anliegen. Achtet auf euch selbst. Sehet zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus. Griechisch, der Christus. Hebräisch, der Messias. Deutsch, der Gesalbte. Der Verheißene Gottes, werden nicht nur einige kommen, sondern viele. Und sie werden viele verführen. Und jetzt schon weitet sich seine Antwort. Nebenbei, ich pflege zu sagen, die Antwort Jesu auf die kurze Frage der Jünger ist so gewaltig und umfangreich, dass man vorerst vor lauter Antwort die Antwort nicht mehr sieht oder hören kann. Und jetzt sehen wir die Entwicklung seiner Antwort. Er begann bei ihnen selbst. Schon weitet sich der Blick hinaus, weit in die globalen Geschehnisse während den zwei Jahrtausenden, während denen das Ende dieses Zeitalters eben noch nicht herangekommen war. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Aha. Das heißt, immer wieder sind in diesen Jahrhunderten, bis heute seit Christus, da und dort Kriege durchgeführt worden. Einmal im eigenen Land, dann hörte man wieder Gerüchte von Kriegen an verschiedenen Orten. Und so war es tatsächlich die 2000 Jahre. Und was sagt Jesus zu diesem Zustand der Dinge, dem Geschehen der Dinge? Dies aber ist noch nicht das Ende. Bestätigt noch? Dies alles, Krieg und Kriegsgeschrei, Kriegsgerüchte, dies alles aber muss geschehen. So, ein eigenartiges Muss. Ich darf dazu nur den kurzen Hinweis aussprechen. Fragt eine gottentfremdete Menschheit dann mehr nach Gott, wenn schwere Zeiten sind, schreckliche Zeiten, verzweifelte Zeiten, oder wenn alles im Überfluss, wenn alles so paradiesisch vor sich geht, Prosperität, Schlaraffenland, unter welchen Umständen sucht eine Menschheit mehr Gott, fragt nach Gott? Die Antwort liegt schon in der Fragestellung. Erleben wir ja heute Hochkonjunktur. Und das ist typisch für die kommenden letzten Zeiten. Es wird sein wie in den Tagen Lots. Wie war es damals? Die hatten alles satt Brot, alles im Überfluss, Hochkonjunktur. Und die ganze Gegend von Sodom und Gomorra, so steht geschrieben, war wie Eden, der Garten Gottes. Deshalb hat ja Lot die Gegend ausgesucht für seine Herden. Und dann kam die Situation, wie sie in Sodom und Gomorra öffentlich in Ordnung erklärt geworden ist. Wir wissen, um was es sich handelte dort. Also, dies alles, Krieg und Kriegsgeschrei, aber muss geschehen. Und der treue Gotteswillen gegenüber einer verlorenen Menschheit. Aber dies ist noch nicht das Ende dieses Zeitalters. Und jetzt kommt die Begründung, warum diese Verhältnisse, Kriege auf dem Erdenrund nur hin und her, mal dort und mal da, und dann nur ein Gerücht. Denn es wird sich Nation wieder Nation erheben und Königreich wieder Königreich. So. Das ist nun eine ganz neue Phase von Kriegführung. Nicht mal da etwas Krieg und dort etwas Krieg, bei uns etwas Krieg, sondern Nation wieder Nation, Königreich wieder Königreich. Was ist das? Das ist Weltkrieg. Ich war 1914 10 Jahre alt. Ich hatte so viel Verständnis, dass ich merken konnte, was es heißt, wenn es bei uns in der neutralen Schweiz Kriegserklärungsmitteilungen regnete, die Nation gegen die, die gegen die, das Königreich gegen das und das und so. Und was sagt nun Jesus von diesem einmaligen, erstmaligen Geschehen 1914? Das ist der Geburtswehen der Zeit des Endes Anfang. Geburtswehen nennt er Weltkriege. Geburtswehen unter allen Nationen. Schrecklich. Aber wenn ich von einem ersten Wehenanfall höre, dann weiß ich ja gleichzeitig auch noch was. Dann müsste etwas unterwegs sein. Und wenn es normal weiterginge, dann müsste eine Geburt erfolgen. Schlagen wir Jesaja 66 auf, wer die Bibel da hat. Ehe sie, Tochter Zion, wehen hatte, hat sie geboren. Ehe Schmerzen sie ankamen, wurde sie von einem Knaben entbunden.
Wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Sage gleich wir, heute. Nämlich, kann ein Land, Israel, Land, an einem Tage zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Male plötzlich geboren werden? Und jetzt steht Zion da, Jerusalem steht da, der Staat Israel steht da. Aber erst wann? Ein erster Wehenanfall ist eine schmerzliche Sache. Dann folgt, normal geht, eine Wehenpause. Der erste Wehenanfall dauerte von 1914 bis 1917. Wehenpause bis 1939. Normalerweise ist dann ein zweiter Wehenanfall schmerzlicher als der erste. Stimmt's auch hier? Zweiter Weltkrieg. Ja. Und Gott in seiner Barmherzigkeit macht alles so kurz wie möglich. Stimmt das? Immer dann, wenn es sich um schreckliche Dinge, schreckliche Gerichte handelt. Die schlimmsten beiden Tage der Rache, die je 1000 Jahre gingen, kürzt unser Gott ab auf 2x3,5 Jahre. Ich weiß, was ich sage. Wenn er die beiden Tage der Rache nicht abkürzen würde, was würde ihm übrig bleiben? Nichts. Kein Fleisch würde gerettet. Kein Material würde übrig bleiben. Kann unser Gott da zusehen? Nein. Möchte er möglichst viel oder möglichst wenig retten? Blöde Frage. Da er möglichst viel retten will und einmal alle retten wird, aber von Fall zu Fall möglichst viel retten will, kürzt er die Tage der Rache auf ein Minimum ab, zu welcher Abkürzung er allerdings allein fähig ist. Die abgekürzten Tage der Rache sind die 2x3,5 Jahre der sogenannten 70. Jahrwoche nach Daniel. Und da kommen wir dann in der zweiten Hälfte unserer Morgenstunde zur Betrachtung. Diese 7 Jahre, das sind die letzten dieses Zeitalters, die 70. Jahrwoche, nennt die Schrift, das ist die festgesetzte, bestimmte Zeit des Endes. Warum? Sie ist festgesetzt und bestimmt nach 3 verschiedenen Zeitmaßen. Es sind 2520 Tage. Es sind 30 Monate. Es sind 2x3,5, also 7 Jahre. Nach Tagen, Monaten und Jahren ist diese Zeit festgelegt und bestimmt. Die wird nicht verlängert, auch nicht abgekürzt. Das ist die schon abgekürzte Zeit. Warum? Ja. Zweiter Wehenanfall, zweiter Weltkrieg, vorüber und schon ist was da. Schon ist die Geburt erfolgt. Und zwar, wie wir gehört haben, die Geburt eines Knaben. Israel ist doch sonst immer weiblich. Jawohl. Aber auch männlich, je nach der Blickrichtung. Im Blick auf den Herrn, den Gott Israels,
ist Israel immer weiblich untergeordnet. Im Blick auf alle anderen Nationen auf der Erde gilt Israel ist mein erstgeborener Sohn. Ist das männlich? Das heißt, der gegenwärtig vorhandene Staat Israel mit dem Zustandekommen, mit der Geburt dieses Knaben, kündet Gott an, dass er daran ist, den gegenwärtigen Staat Israel noch zum Haupte aller Nationen zu befördern. So wird es kommen. Deshalb Geburt eines Knaben. Der Knabe ist wohl geboren. Der Staat Israel steht da. Aber der Knabe, vollständig vom Scheitel, ja, vom Kopf bis zu Fuß, aber er hat keinen Schnauf. Haben wir gestern schon beachtet. Gibt es solche Geburten? Komplettes Menschlein liegt da, aber findet den Boden nicht. Das ist die Geburt dieses Knaben namens Staat Israel. Es fehlt der Geist. Ein erster Wehenanfall unter den Nationen war nötig, dass zwei Dinge erfolgen konnten. Beides vollzog sich 20 Jahre nach dem ersten Zionistenkongress in Basel 1897. Plus 20 gibt 1917. Gegen Ende des Ersten Weltkrieges zogen die Engländer triumphierend in Jerusalem ein und entrissen den Türken, das heißt dem Islam, die alleinige Oberherrschaft über Jerusalem. Ist das etwas? Das ist etwas. Und zweitens erfolgte 1917 nach dem ersten Wehenanfall die weltberühmt gewordene Balfour-Deklaration, der ihr Engländer, ihr seid weltreich, kommen werdet. Ihr seid ein christliches Weltreich. Euch übergeben wir versammelte Nationen in Genf, Völkerbund in Genf 1917, zu treuen Händen, dass ihr den Juden im Lande der Verheißung eine nationale Heimstätte schafft. So. Damals hätten die Engländer mit einem Federstrich das bewerkstelligen können. Hätte niemand gewagt, auch nur daran zu denken, etwas dagegen zu machen. Die Araber am wenigsten. Vollständig machtlos. Engländer haben versagt. Hat Gott Geduld? Findet einen zweiten Wehenanfall notwendig? Waren da die Engländer wieder drein verwickelt? Global. Der zweite Wehenanfall, schrecklicher als der erste, ist vorüber. Und wie Gott, wenn er etwas wiederholt, ist das zweite oder dritte Mal immer gewaltiger, umfassender. Der zweite Wehenanfall ist vorüber. Jetzt nicht nur ein Völkerbündlein in Genf, in der kleinen Schweiz, nicht? Sondern jetzt eine Versammlung aller Nationen in Washington, in USA. Was beschließen die nach dem zweiten Wehenanfall? So ihr Engländer, aber jetzt nach der Hitlerzeit sofort den Staat. Stellen wir uns vor, damals noch einigermaßen ein Weltreich. Ne? Nachdem sie nämlich bei der ersten Treuhänderschaft mit diesem Mandat versagt haben, begann ihr Weltreich schon abzubröckeln, der Engländer.
jetzt, nachdem sie ein Mandat zur Schaffung eines Staates Israel aus dem Schoße modernster Nationen, die ja vorerst staunenswerterweise ist festzustellen, eigentlich alle von Haus aus Antisemiten sind, übergeben die den Engländern zu treuen Händen das Mandat zum zweiten Mal, aber jetzt höchste Zeit, den Juden eine Heimstätte zu schaffen. Was macht die Engländer jetzt? Gegenüber einer solchen Treuhänderschaft Mitte Mai 1948 signalisieren sie um Mitternacht vom Mittelmeer aus, mit dem Mandat haben wir ab heute nichts mehr zu tun. Was ist zur gleichen Stunde passiert? Der Staat Israel, das Land zur Welt gebracht, das Volk geboren worden. Da sage ich, zum Glück haben nicht die Engländer die Ehre, sondern der Gott Israels allein. Der Knabe ist geboren, hat aber keinen Schnauf noch. Was macht die Hebamme oder der Arzt, wenn so ein Knäblein da liegt und findet den Odem nicht? Ist Gott heute daran? Führt er dieses Volk durch Drangsale bis zur Verzweiflung? Das Schlimmste kommt erst noch. Je verzweifelter die Situation sein wird, umso gewaltiger wird das Eingreifen und die Rettung Gottes sein gegenüber diesem Knäblein vor aller Welt Augen. Und wenn er, damit dieses Knäblein noch Schnauf bekommt, dass der, noch der Geist in sie kommt, einen dritten Wehenanfall für richtig finden würde, eine Pause eingelegt. Warum? Sieht es etwa heute auf unserem Erdenrund ganz anders aus, als dass so etwas denkbar wäre? Genau so sieht es aus. Genau so. Erschrecken wir nicht, wenn es kommt. Solches tut Gott zwei- oder dreimal, eigenartig, das geht durch die ganze Schrift in jeder Art. Wenn Gott etwas verheißen hat, dann erfüllt er es zuerst in irgendeiner kleinen Weise, fast verächtlichen Weise. Dann kommt eine zweite Erfüllung, die ist schon gewaltiger. Und erst das dritte ist die Vollerfüllung. Vollerfüllung, wobei dann die prophetisch gegebenen Worte Gottes nicht mehr an das herankommen, was dann geschieht. Währenddem bei den Vorerfüllungen vermisst man immer noch etwas. Ein dritter Weltkrieg hat Gott genauso nur deshalb, wenn er kommen sollte, beschlossen, zugunsten Israels oder um Israels willen. Steht irgendwo geschrieben, ich gebe um deinetwillen, Jakob, Nationen dahin. Haben die Zeiten der Nationen vielleicht in den Augen Gottes auch jetzt so langsam lange genug gedauert? Ja, seit dem ersten Ansturm Nebukadnezars gegen Jerusalem, 606 vor Christus, bis Jerusalem jetzt wieder in Besitz Israels kam. Der gegenwärtige Staat Israel hat vor der großen Drangsal noch gewaltige, wunderbarste Dinge zu gut von Gott. Das darf ich jetzt nur mal so bezeugen. In unserem In unserer Konferenz halten wir es so, dass wir morgens das Thema Entwürfe der Herzen näher ansehen und in den Abendstunden um der Situation auf unserer Erde heute willen uns ganz scharf und tief und, ich möchte sagen, was uns liegt, möglichst unerschrocken, trotz allem, was da kommt, unerschrocken die Worte Gottes als zweischneidiges Schwert vor uns erkennen, ergreifen und als Besitz ergreifen wollen, damit wir in der Wucht der Dinge, die jetzt unterwegs sind, anheben zu geschehen, dass wenn die Kräfte der Himmel erschüttert werden und die ganze Erde erschüttert werden wird, so lesen wir, dass wir dann in einer unerschütterlichen Gottesruhe erfunden werden dürfen, weil wir zuvor durch den orientiert worden sind, der alle diese Dinge zuvor geprüft, zum Beschluss gemacht hat, zu einem Bestandteil seines Ratschlusses gemacht hat, und wir das Herz dessen kennen dürfen, der alle diese Dinge zur Durchführung genehmigt hat. Und dann wissen wir, auch wenn es so und so furchtbar schrecklich kommen wird und aussehen wird, er, unser Gott, gedenkt es in seinem Herzen immer nur gut zu machen. Ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, Haus Juda, während ich euch nach Babel abführe, in die Gefangenschaft wegführe, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück. Denn ich werde euch Ausgang und Rettung schaffen, in wunderbarer Weise. So dürfen wir in Klarheit göttlicher Aussagen getröstet sein, weil wir das Herz dessen kennen, von dem alle diese Dinge abhängig sind, ob sie geschehen dürfen oder nicht. Zurück zu Matthäus 24. Wir sind stehen geblieben bei den Wehenanfällen und haben gemerkt, ja, da hat ja Jesus mit diesem Wort Nation wieder Nation, Königreich wieder Königreich, Weltkrieg, den Zeitpunkt fixiert oder erklärt, 1914. Balfour-Deklaration war geschehen. 17, ich rede jetzt im Bild von Geburtswehen, Balfour-Deklaration, Bilde gesprochen, da sagt die Hebamme, tatsächlich ist was unterwegs, was dort gezeugt worden ist. Theodor Herzl hat geweissagt, Brüder, Väter, spätestens in 50 Jahren steht der Staat Israel da. 1897 plus 50 gibt es 47, tatsächlich wie 17 in Genf, der Völkerbund, 47 in Washington, die UNO, Staat Israel, muss geschaffen werden. Engländer, ran. Nein, was lesen wir weiter? Dann werden sie euch im Drangsal überliefern und euch töten. Beim ersten Geburtswehenanfall war es nicht schlimm. Aber war schlimm für die Juden beim zweiten Wehenanfall. Ihr werdet gehasst werden von allen Nationen um meines Namens willen. Wenn Gott sich jetzt dann an seinem Volk Israel verherrlichen wird, und zwar Schlag auf Schlag, und der Geist über sie kommt, Ich denke jetzt an Erstlinge der 144.000 zum Beispiel. Die sind ja da vor der großen Drangsal. Und dann sind Mose und Elia da. Und da ist ein Tempel in Jerusalem. Dann gehen die Grenzen bis an den Euphrat. Und dann lässt Gott keinen einzigen Sohn Israels mehr zurück unter den Nationen. Weil genügend Raum ist, Wohnraum und genügend Nahrung für sie alle. Ist so etwas denkbar, solange die Weltmächte noch da sind, die alle Israel ausrotten wollen? Vom Kommunismus bis über den Islam. Ist so etwas möglich? Unmöglich. Das muss weg und kommt weg. Um Israels Willen. Ganz klar. Aber dann, wenn die dann Christus, Jesus von Nazareth als den Messias Israels und aller Welt verkünden, 144.000 Söhne Israels, inmitten eines heiligen Bundes, den Gott durch Mose und Elia, den beiden Zeugen, mit den 144.000, dem Weib mit der Sonne bekleidet, dem männlichen Sohn, noch schließen wird vor der großen Drangsal. Daniel 11, einen heiligen Bund, der für den offenbar werdenden Antichristen natürlich der Dorn im Auge ist. Lest bitte mal nochmal Daniel 11. Steht alles da. Ganz gewaltig. Und nach einem dritten Weltkrieg sehe ich ein Weltfriedensreich, wie die Welt noch nie gesehen hat, zum Verwechseln mit den Zuständen vom tausendjährigen Reich. Um Israels Willen. Da ist der Antichrist dann der, der es versteht, dieses Weltfriedensreich zu benutzen, zu missbrauchen, das Gott mal vorerst schenkt. Der Jesus vor 2000 Jahren, der hat es im besten Fall gut gemeint, aber nicht fertig gebracht. Sie haben ihre Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet, Speer zu Winzermessern, alles Friede. Und das Ersehen aller Nationen ist gekommen und so weiter. Ich bin der Christus. So kommt es. Unheimlich. Ja, für die Welt. Dass dann alle Nationen, die vom Antichristen schon vollständig inspiriert und verhaftet sind, dann sie alle Nationen diesen heiligen Bund im Lande der Verheißung hassen. Wie noch nie. Das hat gerade noch gefehlt, nachdem wir 2000 Jahre lang die Heiden missioniert haben und sie vom Opfern abgehalten haben, fangen die Juden in Jerusalem an, wieder Tiere zu opfern. Was hat gerade noch gefehlt? Verstehen wir das? Dann kommt ja ein Hass von Seiten von wem? Ja, von der hochgelobten Christenheit. Nicht? Von allen Nationen. Um des Namens Jesu willen. Da kommt diese maximalen Erfüllungen aller Gottesworte, die Erfüllung kommt erst jetzt. Denn Jesus sagt in Lukas, das sind Tage der Rache, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Jetzt ganz kurz, Matthäus 24. Dann kommt das Überhandnehmen der Gesetzlosigkeit. Sind wir ungefähr so weit? Jawohl. Die Liebe der vielen wird erkalten. Wer aber, Achtung, jetzt ist Jesus in seiner Antwortreihe der Zeit nach schon ganz am Ende dieses Zeitalters mit diesen Worten. Und jetzt sagt er, wer ausharrt bis ans Ende, das Ende, in der schärfsten Auslegung, Präzision, sind nur die letzten 3,5 Jahre. Das ist das Ende. Die festgesetzte bestimmte Zeit des Endes sind die 7 Jahre. Das Ende sind nur die zweiten 3,5 Jahre. Wer ausharrt bis ans Ende, jetzt denken wir an den männlichen Sohn, jetzt denken wir an das Weib, nicht? Denn in der Mitte, Satan auf die Erde geworfen, nicht? Der will das alles verschlingen. Wer bis dahin ausharrt, dort folgt die Entrückung des männlichen Sohnes, nicht unsere Entrückung. Und des Weibes, in das in Sicherheit gebracht wird. Die beiden getöteten Zeugen werden zu Gott entrückt. Wer ausharrt bis ans Ende heran, dieser wird errettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches, nicht der Gnade, bitte, wird noch einmal auf dem ganzen Erdenrund allen Nationen zu einem Zeugnis verkündet werden. Bitte nicht zum Glaubensgehorsam wie bei uns. Nur zu einem Zeugnis, damit alle ohne Entschuldigung sind. Sie hätten keine Gelegenheit mehr gehabt. Evangelium des Reiches wird verkündet von Söhnen des Reiches. Das sind christusgläubige Juden. Und für die schafft Gott nochmal Raum, dass das Evangelium des Reiches, bevor das Ende kommt, das Ende selbst, noch einmal im ganzen Erdenrund ohne jede Hemmung, geschützt unter der weltobrigkeitlichen Gewalt vorerst, die sehr christlich sein wird, unverboten das Evangelium des Reiches verkünden werden. Und dann ist das Ende gekommen, diese Zeitalter. So, jetzt ist Jesus am Ende. In seinen Gedankengängen und in seiner Antwort auf die Frage der Jünger. Ah, und jetzt aber das Zeichen, nachdem sie gefragt haben. Seht den Feigenbaum. Und dann kommt noch die große Drangsal, die erwähnt. Seht den Feigenbaum. Das ist das Zeichen. Wenn sie den Staat Israel gibt. Und wenn er nur wieder schon Blätter hat, noch keine Frucht. Wenn ihr das geschehen seht, ein Staat Israel, ein Knabe geboren ohne Schnauf, ein Feigenbaum ohne Frucht, ist genau das Gleiche woanders bildlich dargestellt. Wenn ihr das schon seht geschehen, dann wisst ihr von selbst, dass der Sommer, das Reich Gottes vor der Tür ist und Jesus fährt weiter. Wahrlich, ich sage euch, diese Feigenbaumgeneration, wenn ihr dies geschehen seht mit dem Feigenbaum, mit dem Staat Israel, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles bis und mit meiner Wiederkunft in großer Macht und Herrlichkeit geschehen ist. Wir haben gelernt, eine Generation dauert rund 50 Jahre. 48 plus 50, da sind wir rund ums Jahr 2000 herum und dort ist die Schwelle des Übergangs von diesem Zeitalter zum kommenden Zeitalter des tausendjährigen Friedensreiches. Und jetzt, was sagt Jesus? Kommt der Übergang zu Daniel 9? Wer das liest, dass ich sage, Hinweise auf den Gräuel der Verwüstung, den der Antichrist im Tempel von Jerusalem aufstellen wird, wenn er die beiden Zeugen getötet hat. Jesus verlegt die Danielsche Prophezeiung vom Gräuel der Verwüstung zeitlich in die Vollerfüllung. Wohin zeitlich? Ans Ende dieses Zeitalters, bitte. Ganz klar. Deshalb sagt er, wer das liest, was ich eben gesagt habe, der beachte es, was denn? Dass ich, Jesus, die Danielschen Prophezeiungen in ihrer endgültigen Erfüllung zeitlich wohin verlege? Ans Ende dieses Zeitalters. Warum ist das wichtig? Weil Gott in den Tagen Alexanders des Großen, Jahrhunderte nach der Prophezeiung von Daniel, die Dinge alle schon in einer Vorerfüllung hat laufen lassen. Dass wir heute ausgelacht werden können, hat die Frommen da, die wissen ja nicht einmal, dass Gott das alles schon in den Tagen Alexanders des Großen, seiner Nachfolger, erfüllt hat. Wollen die das heute noch einmal? Bitte? Gräuel der Verwüstung, wie Daniel der Prophet geredet hat, wann steht er da maximal, endgültig, am Ende dieses Zeitalters? Jesus. Und in Daniel 8, wo die Dinge beschrieben werden, lesen wir, dieses Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Es geht auf die bestimmte, festgesetzte Zeit des Endes. Es geht auf die Tage des großen Zornes. Sind die alle schon vorbei, die drei? Ne? Die stehen vor der Tür.
Das ist die Orientierung in Matthäus 24. Noch 7 Minuten. Darf ich? In Daniel 9 haben wir gehört, dass Gott ein Gesamtprogramm von 70 Wochen, also ich verstehe jetzt mal hier die Elberfelder treuen Bibelübersetzerbrüder nicht. Wie lange dauern 70 Wochen? 70 mal 7 Tage, nicht? Und dann soll den Sünden ein Ende gemacht worden sein und von Gott eine ewige Gerechtigkeit eingeführt worden sein. Daniel 9, 500 Jahre vor Christus war das. Also, dann haben vielleicht die Bibelkritiker von heute doch etwas recht, ne? Denn nach 70 Wochen ist gar nichts passiert. Vielleicht noch schlimmer als dass eine ewige Gerechtigkeit eingeführt worden wäre. Ja. Hebräisch, ihr Jungen, Hebräisch lernen und Griechisch. Da steht, es sind 70 Siebner Perioden. 70 Siebner Zeiten. So. Es gibt in der Schrift eine siebte Stunde. Es gibt ein siebter Tag. Ist der schon was Besonderes? Sabbat. Nach 7 Sabbaten, 7 gewöhnlichen Wochen, ist das Fest der Sabbate, Pfingsten, bei uns heute. Nicht nach 50 Tagen, nach Passa, nach Golgatha. Nach 7 Wochen, nach 7 Sabbaten, ist ein hohes, das Fest der Sabbate. Im 7. Monat sind die Schlussfeste in Israel. Ist das 7. Jahr auch etwas? Ein Sabbatjahr. Sind 7 mal 7 Sabbatjahre auch etwas? Jetzt haben wir in der Kleinheit von 7 mal 7 Tagen ist ein 50. Tag da. Nach 7 Sabbaten von Tagen ist ein 50. Tag da. Ein hohes Fest. Jetzt erweitert Gott das in Gestalt von Jahren. Ein Jahr ist 375 mal länger als ein Tag. Gott erweitert die Zeiteinheit um das 365-malste und beginnt jetzt und sagt, es sind 7 Sabbatjahre zu zählen, also 49 Jahre. Und dann ist das 50. Jahr ein Halbjahr. Und 7 Halbjahre geben eine Halbjahrwoche. Und das nächste Maß Gottes sind 1000 Jahre. Und 1000 Jahre sind vor Gott schon bloß wieder wie ein Tag, nicht? Dann sieben Jahrtausende vor Gott nur 7 Tage. Und dann ist ein 7. Jahr ein Sabbat da, 1000, nicht? Vor Gott ein Sabbattag. Und das könnt ihr wieder von vorn anfangen. Aha, jetzt haben wir eines gemerkt. Es sind 70 Siebner Zeiten. Und dann ist soweit, dass Gott den Sünden ein Ende gemacht hat. Und eine ewige, vorerst was jetzt dann kommt, im Jahr 2000, eine äonische Gerechtigkeit einführt. Kann das stimmen fürs tausendjährige Reich? Hat er dann die Gewalt der Bosheit beiseite geschafft? Ein Ende gemacht? Jawohl. Führt er eine äonische, für das Zeitalter bestimmte Gerechtigkeit ein? Jawohl. Und wir, die wir zur Konferenz gehören, dürfen dann morgen Abend und am Dienstagabend diese Zusammenhänge etwas, bitte, etwas näher ansehen. Wir sind so überraschend, überzeugend, überführend, dass ich kapitulieren musste. Kapitulieren, Herr, es ist soweit. Es ist soweit. So. Diese 70 Siebner sind nun vorerst als Sabbatjahre einzusetzen. Sabbatjahre. Diese 70 Einheiten sind unterteilt, wie wir gelesen haben,
In sieben Sabbatjahre, was ist das schon wieder? Das ist gerade ein Halbjahr, ne? Sieben Sabbatjahre, 49 Jahre, das nächste ist schon ein Halbjahr. Die erste Unterteilung ist schon ein Halbjahr. Plus 62 Sabbatjahre gibt 69. Und jetzt heißt es, nach 62, denen sieben vorausgegangen sind, nach 69 Sabbatjahren wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Das Golgatha. So, jetzt wissen wir heute, dass Golgatha ungefähr ums Jahr 30 unserer Zeitrechnung vollbracht worden ist. Man weiß heute genau, und der Beginn unserer Zeitrechnung irrt sich in Bezug auf die wirkliche, das Jahr der Geburt Jesu, um einige Jahre. Jesus wurde einige Jahre vor unserer Zeitrechnung geboren. Ich sehe nach den Zusammenhängen 4 Jahre. So. Also, er wurde 33,5 Jahre alt. 30 begann er zu wirken. Mit 33,5 wurde er gekreuzigt. Hätten sie ihn angenommen, sagt, tu Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Hätten sie ihn angenommen, hätte das Friedensreich dort begonnen. Ne? Dann wären nach 69, mit Golgatha sind 69 Sabbatjahre abgelaufen, genau das Jahr 454 vor Christus. War ausgehend des Wortes Jerusalem zu bauen. Von da an sind die Danielschen und alle biblischen Prophezeiungen zu rechnen, und zwar vorwärts in die Zukunft bis zu uns und weiter, und von dort aus rückwärts, mindestens bis zum Fall Adam. Denn dieses Jahr, rund 500 vor Christus, ist in Bezug auf die 7000 Jahre vom Fall Adams bis ans Ende des tausendjährigen Reichs sind 7000 Jahre. 6000 Jahre arbeitet der Mensch, ich weiß es, seines Angesichts unter Fluch und Unsegen sind vor Gott 6 Tage, eine Gotteswoche. Ums Jahr 2000 beginnt ein siebter Gottestag, ein siebtes Jahrtausend, ein Sabbatjahrtausend. Sehr einfach. Und die Mitte dieser 7000 Jahre, hier 3500 und da 3500, ist das Jahr, da das Wort ausging, Jerusalem zu bauen. Ausgangspunkt für sämtliche biblischen Zeitprophetien. Wenn man das heute sehen kann und prüfen kann, und da wird man erschlagen, die Dinge sind nun von Gott hingesetzt im prophetischen Wort, verschlossen und versiegelt geblieben, bis wann? Bis zur Zeit des Endes, in dem wir heute leben. Und dann offenbart Gott die Dinge. Warum? Weil wir es heute bitter nötig haben, nun die biblisch-göttliche Orientierung bis in weiß was für Details und Einzelheiten empfangen zu können, um hier auszureifen und göttlicherweise orientiert, gewurzelt und gegründet zu sein. Warum lacht er jetzt?
Weil er geguckt hat. Ich habe nicht gelacht.
Also. 3-4 Sätze. Daniel 9.
10 Minuten. Also, aber bedenke eines. Um 15:15 Uhr.
Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Müssen
wir zum Essen gehen. Sonst schmeißt die Küche.
Die ganze Besatzung, weiter. Der Messias ist gekreuzigt. Die 70. Jahrwoche läuft nicht. Die kommt jetzt an, weil sie ihn verworfen haben. Was kommt an? Was kommt jetzt über Jerusalem? Jetzt kommt ein Fürst, der zerstört Jerusalem, haben Daniel 9 gehört. Das war Titus, der römische Kaiser. Im Jahre 70 zerstört. Und jetzt macht das prophetische Wort in Daniel 9 einen Sprung. Jerusalem ist zerstört. Und dann heißt es, bis ans Ende Krieg und Verwüstung. dann ist die Rede von einer Rosenflut, ja, von Dämonen aus der Tiefe, wie damals bei Noah, und von Heerscharen aus der Höhe. Die Schleusen der Himmel öffneten sich, wie es war in den Tagen Noahs, also wird es jetzt sein, von der großen überströmenden Flut. Und immer noch fehlt die 70. Siebnerzeit. Auf einmal heißt es, und er wird einen festen Bund mit den vielen, nämlich Nationen, schließen für eine Woche, für 7 Jahre. Aha, wo sind wir jetzt? Das ist die 70. Jahrwoche. Und dann läuft die, und dann Schlussworte hießen, bis Festbeschlossenes von Verwüstungen über den Verwüster kommen. So. Und das ist die Ankunft Jesu Christi in großer Macht und Herrlichkeit. Unsere Entrückung findet aber vorher statt. Amen.
In meiner Missionarszeit sagte immer der Evangelist, der mich begleitete, ich konnte ja die Stammessprache noch nicht und wir verkehrten in einem Idiom, das heißt Taubenenglisch, Pidgin-Englisch. Dann sagte er mir immer, wenn ich ihm etwas zu erklären versuchte, Massa, this pass me. Er sagt, das geht über meinen Verstand, das geht über meinen Horizont. Ich könnte mir denken, dass viele, besonders die Älteren unter uns, sagen, this pass me. Das geht über meinen Horizont. Wenn Sie eins...
Beleidige meine alten Geschwister nicht.
Eins bleibt bei dem allen. Wenn wir das begreifen, dann sind wir klüger als unsere Lehrer. Das sagt das Wort. Das wussten meine Seminarlehrer nicht. Wir hatten vielleicht einen oder den anderen Gedanken. Wir begreifen es auch alle nicht. Wenn Sie das wiederholen sollten, da finde ich vielleicht, da vielleicht 5, 6 Brüder hier unter uns, die das wiederholen könnten. Aber das sind, das sind die, die sich damit beschäftigt haben, die es selbst schon irgendwie gelehrt und ausgesprochen haben. Und dazu ist notwendig, dass man sich damit beschäftigt, mit dem prophetischen Wort. Und das ist etwas, was heute der Feind uns zu nehmen sucht. Wir lesen Bücher und Bücher, aber wir lesen nicht das Wort. Aber jeder Buchschreiber hat eine begrenzte Schau. Lies das Wort. Ich sage auch nicht, dass er eine unbegrenzte Schau hat, aber er hat eine Wortschau. Ob das nun immer genau so hinhaut, wie er das sagt, das ist gar nicht notwendig. Wenn wir aber bei dem Allen eins begriffen haben, die Zeit hat sich genähert, die Zeit ist da, dann liest man jede Zeitungsnotiz im Lichte des prophetischen Wortes. Und was passiert dann? Dann hat man nicht Angst, dass sie den Beguin jetzt rausschmeißen, sondern weiß man, Gott hat viele Beguins, die noch viel energischer auf dem bestehen, was geschrieben steht. Und wenn Beguin jetzt eben gehen muss, dann geht er. Aber dann hat Gott andere. Und das nehmt bitte mit von heute Vormittag. Unser Gott hält die Sache in der Hand. In Christus Jesus. Und mir ist es erstaunlich groß geworden heute Morgen, was so in Matthäus 24 in diesen wenigen Versen von Jesus hineingesagt worden ist. Von Anfang bis zu Ende. Und das hat Paulus auch gemacht in seinen Thessalonicher Briefen. Die ersten Briefe, die er schreibt an diese jungen Gemeinden, die wahrscheinlich vielmals gesagt haben, Paulus, this pass me. Das geht über unseren Horizont. Ich hab's euch gesagt. Aber in diesen beiden ersten Briefen führt er sie bis an das Ende. Im 2. Thessalonicher Kapitel 2, unsere Hinwegnahme zu ihm und der Tag des Herrn. Darum nehmt das bitte mit. Ihr braucht die Einzelheiten nicht zu behalten. Das geht hier nicht mehr rein. Also wenn man erst in ein gewisses Alter kommt, da vergisst man sogar die Namen von dem, mit dem man sich duzt. Ich weiß manchmal nicht, wie meine Frau mit Vornamen heißt. Weil ich die gar nicht mit ihrem Vornamen genannt habe die ganze Zeit. Die hat ihren Sondernamen gehabt. Und den haben sie auch. Aber den haben sie dort oben. Freut euch nicht darüber, was ihr an Machttaten tun könnt, von dem ihr meint, es ist der Heilige Geist. Es gibt auch Geister, die dieselben Taten tun heute. Und diese Unterwanderung der Gemeinde heute, das ist das gefährlichste Moment. Bleibt nüchtern beim Wort und verlangt keine Zeichen und Wunder und Taten. Verlangt nicht bestätigt zu werden, als durch das eine, was das Wort sagt. Und wenn ich nichts davon verstehe, das Wort bleibt. Und dafür wollen wir jetzt danken. Herr Jesus, du bist der Anfang Gottes und du bist das Ende Gottes. Mit seiner Schöpfung, die er dir anvertraut hat. Und diese Schöpfung bringt er dir, o Vater, eines Tages so herrlich, weil alles den Füßen Jesu untergeordnet ist. Die stehen alle in den Spuren seiner Schritte, die wir heute schon sehen. Wir dürfen in diesen Spuren gehen. Wir danken dir dafür, dass du uns immer wieder Mut gibst dazu, wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt. Der innere wird von Tag zu Tag erneuert. Und das schenkt besonders unseren Alten hier unter uns. Dass sie das begreifen, auch wenn es äußerlich immer schwieriger wird. Da innen können wir immer wieder singen und jauchzen. Wir sind klüger als Engel und Gewalten, die hineinschauen mit vorgestrecktem Hals in das Geheimnis des Glaubens. Wir danken dir dafür und das lass in uns bestätigt und befestigt worden sein heute Morgen. Lieber Vater, im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Und jetzt wollen wir aus dem Lied 377 singen. Und vorher möchte ich noch von den Bekanntmachungen, die mir Bruder Luban gegeben hat, dass